Leute, hier ist Anpfiff 15:30. Ihr hört den neuen Fußball-Podcast mit Tobi, Fabi und Sören. Viel Spaß beim Zuhören.
Hallo und guten Abend. Heute sind wir wieder am Montag da. Ich freue mich riesig nach der Länderspielpause oder nach der spielfreien Woche. Auch ein Hallo an den Sören im hohen Norden, den Tobi, mein Fastnachbar.
Ja, schönen guten Abend. Fabi, grüß dich. Hallo Sören.
Hallo Fabi.
Nein. Ich bin noch nicht fertig. Ich wollte ja natürlich die Einleitung auch nicht so easy abgeben, nachdem ich mich ja am Wochenende drum beworben habe. Und zwar, ich glaube heute, also nach dem speziell vergangenen Spieltag, was man festhalten kann, so meine These für die kommende Stunde, wo wir uns zusammen unterhalten. Es ist immer ein Spagat in der Bundesliga zwischen, wir sehen richtig, richtig tolle und unterhaltsame Spiele, so wie im Topspiel am Samstagabend zwischen Bayern und Leipzig. Und auf der anderen Seite macht mir dann die Konferenz, wenn man am Samstagnachmittag guckt, ein bisschen Sorgen, wenn es um die Mannschaften geht, die uns nächstes Jahr international vertreten. Und gleichzeitig natürlich muss heute ein Schwerpunkt Borussia Dortmund sein.
Du sprichst gerade an, Borussia Dortmund wird auf jeden Fall ein Hauptaugenmerk heute von uns erhalten. Und wir müssen Fabian eigentlich noch beglückwünschen zu seinem erfolgreichen Wochenende, oder?
Ach so, ich wollte gerade sagen, jetzt habe ich dir aber ganz schön den Wind aus den Segeln genommen, oder?
Nein, alles gut. Nein, so, wir wissen es ja beide. Ich denke, bei 9 Punkten kann man Fabi ja schon mal zumindest zur Meisterschaft schon so gut wie gratulieren. Ich weiß nicht, ob es in der Presse in Oldenburg oder ein bisschen durchgesickert ist. Man munkelt, dass in Meerbusch am Wochenende zweimal ein Autokorso gestartet worden ist. Einmal war es so nach dem Spiel von Borussia Dortmund, was Fabi zum Anlass genommen hat. Und dann war es abends nochmal so gegen 23 Uhr, glaube ich, müsste es gewesen sein, nachdem der letzte Elfmeter von Sergio Mané verwandelt wurde. Und der Senegal dann doch tatsächlich Afrikameister geworden ist. Und ich meine sogar auf dem Foto gesehen zu haben, dass es ein Trikot von Bounassar war, das derjenige anhatte.
Auf jeden Fall, zumal Bounassar, möchte ich hier noch erwähnen, am gleichen Tag, wie ich auch Geburtstag hat. Somit verbindet uns dahingehend auch schon etwas und ich war hellauf begeistert, definitiv.
Das ist jetzt wirklich wahr, ja, mit dem Geburtstag?
Tatsächlich, stimmt. Der hat auch genau an dem gleichen Tag Geburtstag wie ich und daher sind wir dahingehend sogar wie Brüder verbunden miteinander.
Krass. Nicht schlecht. Ja, Sören, kommen wir mal wieder zum Wesentlichen. Der Bundesligaspieltag für den VfL startete ja bereits am Freitagabend in der Hauptstadt in Berlin.
So sieht's aus, ja. Punkteteilung 1:1 ging das ganze Spiel aus. Zusammenfassen kann man es auch relativ schnell. Berlin hatte eine sehr, sehr gute erste Halbzeit, da war Bochum überhaupt nicht im Spiel. Und in der zweiten Halbzeit waren es dann auch eher die Bochumer, die aktiver waren. Und somit, finde ich, geht es 1:1 auch in Ordnung. Wobei mit Blick auf die Tabelle ist es jetzt enger geworden, was Platz 16 betrifft. Also von daher in den nächsten Wochen für den VfL müssen Punkte her.
Ist das alles an Zusammenfassung von einem Bochum-Fan?
Ja, ihr habt ja schon jetzt hier die kostbare Zeit mit Abbiegung zum Afrika-Cup gefüllt und mit Bounassar. Also ich mach's heute kurz und schmerzlos.
Ja, aber wir können ja einen Augenblick mal ganz kurz noch darauf eingehen. Positiv hervorzuheben, Sören, aus den letzten beiden, also der VfL Bochum steht jetzt quasi nach der Hinrunde, nach den gespielten Rückrundenspielen auf jeden Fall schon besser da von den Punkten her als in der Hinrunde. Da wurde ja gegen Berlin und gegen Köln ja verloren. Die letzten beiden Spiele jeweils einen Punkt aber geholt. Wären schon mal +2 für die Rückrunde, wenn wir so rechnen. Kann man ja, glaube ich, schon mal positiv hervorheben. Und zum Spielverlauf. Die Berliner haben uns, glaube ich, alle ein bisschen gewundert, die das Spiel geschaut haben. Das war eine Berliner Mannschaft, die auf einmal wirklich offensiv richtig aktiv war, frei nach vorne gespielt hat, richtig schöne Kombinationen gezeigt hat und dann auch wirklich verdient mit 1:0 in Führung gegangen ist durch Belfodil nach einer Freischussflanke von Jovetic, der auch in der ersten Halbzeit oder allgemein der beste Berliner an dem Tag war. Und der VfL, Sören, du hast es gerade gesagt, fand gar nicht statt. Glaube ich, nur die rechte Seite war in der ersten Halbzeit mit Gerrit Holtmann besetzt. Das war, glaube ich, so die einzige Möglichkeit überhaupt beim VfL gewesen, offensiv.
Ja, ich glaube auch, dass Holtmann eigentlich auch so ein bisschen die Idee war in dem Spiel, glaube ich. Also es ging ja viel über die Seite, über Holtmann, und die Berliner waren halt relativ gut eingestellt auf das, oder?
Ja, absolut. Aber ich glaube, was einfach in der ersten Halbzeit echt aufgefallen ist, ist, dass Toto Losila gefehlt hat, der einfach, ja, im Vorfeld wurde davon gesprochen, Herz der Mannschaft, und das stimmt einfach. Ja, wenn er nicht dabei ist, dann fehlt dem VfL was. Man hat es versucht mit Robert Pesche, aber da muss man wirklich sagen, das war auch in der Hinrunde schon sichtbar, dass er halt ja für die Bundesliga wahrscheinlich nicht mehr so geeignet ist. Den Fehler hat man dann ja auch zur zweiten Halbzeit korrigiert, aber das war in der ersten Hälfte schon sehr, sehr auffällig. Man kam überhaupt nicht in die Zweikämpfe, offensiv ging nichts nach vorne, und da muss man wirklich sagen, war das im Prinzip in der zweiten Halbzeit dann auch wirklich mit dem 1-1 gute Antwort auf die schlechte erste Halbzeit.
Und Robert Tesche, du hast es gerade angesprochen, wahrscheinlich auch ein bisschen die Spielpraxis gefehlt. Ich glaube, letzter Einsatz war irgendwann im Oktober gewesen. Von daher gut eine Halbzeit. Ja, und dann hat er ja umgestellt, brachte Sebastian Polter. Und die Einwechslung hat sich ja quasi nach 3 Minuten sofort bezahlt gemacht. Die Berliner verlieren vorne am 16er den Ball. Und dann Manuel Riemann mit einem fulminanten Abschlag punktgenau komplettes Spielfeld überbrückt, und dann wird vorne Belfodil und wer war es noch, Lokadia, glaube ich.
Lokadia.
Gegen zwei Berliner hinten. Ja, Schwolo lässt den Schuss dann ja nach vorne hin abprallen, sodass Sebastian Polter quasi nur noch einschieben braucht. Ein bisschen unglücklich dabei ausgesehen, aber hat ja auch viel geregnet in Berlin. Ball ein bisschen fitschig wahrscheinlich gewesen. Ja, und im Nachhinein auf jeden Fall, für Bochum auf jeden Fall ein verdienter Punkt.
Ja, aber wie gesagt, jetzt mit Blick auf die Tabelle sind nur 3 Punkte jetzt zu Platz 16. Also das ist alles eng beisammen, und jedes Spiel wird jetzt wichtig sein. Am Wochenende kommen dann die Bayern an die Kastrupper Straße. Also, und dann, glaube ich, haben wir noch Leipzig in den nächsten Wochen. Also das ist gefährlich im Moment.
Noch eine kleine Statistik für euch vor dem Spiel. Ich weiß nicht, die zweite Halbzeit habt ihr ja wahrscheinlich auch so gesehen, dass die meisten Bälle nicht hinten rausgespielt worden sind, sondern meistens von Manuel Riemann auch immer ziemlich genau lang rausgespielt worden. Dazu Manuel Riemann spielt in der ganzen Liga, ist Torwart, ist er ja, von allen Feldspielern die meisten langen Bälle. Schätzt mal, wie viel er gespielt hat bis jetzt.
Nochmal, ich muss das nochmal verstehen. Manuel Riemann spielt von allen Feldspielern?
Von allen Spielern der Bundesliga. Und man muss berücksichtigen, er ist ja der Torwart.
Ja.
Die meisten langen Bälle, so wie wir es jetzt am Freitag auch des Öfteren gesehen haben.
Also wie viele das jetzt sind, oder?
Genau, schätz mal.
Pro Spiel 5, 6 mal 21, 120.
Es sind Sören, möchtest du noch?
Ich würde es um die 200 wahrscheinlich.
Es sind insgesamt, also vor dem Spiel war das, da sind dann bei dem Spiel noch einige zugekommen, 1114 lange Bälle.
Puh. Dann würde ich es aber auch ein Stück weit auf die spielerische Qualität schieben, dass die Bochumer macht für mich dann eher den Eindruck, dass es da mangelt an Qualität, dass du dich spielerisch hinten lösen kannst.
Ja, zum Thema, ich glaube, spielerisch lösen können wir bei dem einen oder anderen Spiel jetzt in den nächsten Minuten auch noch drauf eingehen. Da waren ja am Wochenende auch ein paar haarsträubende Aktionen mit bei.
Ja. Oder Sören hat Tobi eben die Spielidee von Bochum
entschlüsselt.
Kick and Rush.
Entschlüsselt.
Kick and Rush.
Ja, also Manu ist der geheime Spielmacher des VfL. Aber ich glaube, was vielleicht auch da ein bisschen eine Rolle spielt, ich glaube, gerade wenn die Verteidiger unter Druck geraten sind ist Riemann einfach verlässlicher Anspielpartner. Du spielst den Ball auf dem Torwart, wo du weißt, das kann ihr beide ja auch. Nein, aber der auch da was mit anfangen kann. Es ist ja nicht so, dass er klar blind die Bälle nach vorne haut, sondern er ist, glaube ich, mit auch einer der spielerisch besten Torhüter der Liga. Das muss man auch einfach
okay,
so sagen.
Okay, dann eine Hausaufgabe für euch beide. Wie viele von diesen Anspielen kommen auch zum eigenen Mann?
Boah, die Statistik rauszufinden wird schwierig, aber Fabi, da du ja auch ein großer Kritiker von einigen Torhütern in der Liga bist und dich dann teilweise über die Abschläge, die ja selbst dann ins Ausgehen schon ziemlich lustig machst, muss man bei Manuel Riemann ja wirklich sagen, Sören, ich glaube, da springst du mir auch zur Seite,
ja.
Da kommen wirklich sehr, sehr viele Bälle dann immer wirklich punktgenau in den Fuß.
Ja, also nach Manuel Neuer, meiner Meinung nach, gerade jetzt in der Bundesliga, einer der besten.
Ortega, was das angeht, natürlich auch noch so ein Experte, auch ziemlich weit vorne anzusiedeln. Aber ja, wir gucken mal, Fabi, was wir da rausbekommen. Und vielleicht können wir dich dann in der nächsten Folge damit auch schon glücklich machen. Aber wir werden uns für dich in Zukunft auch mal eine Hausaufgabe einfallen lassen. Ja, Fabi, mit welchem Spiel wollen wir weitermachen? Wollen wir uns von unten nach oben arbeiten?
Puh, gute Frage. Bielefeld-Gladbach.
Ja, dann mach doch mal den Anfang mit den Bielefeldern.
Boah, ja, was war das für ein Spiel? Was hatte ich für eine Erwartung im Vorfeld? Ehrlicherweise ein Stück weit aus Gladbacher Sicht die Hoffnung, dass wirklich eine starke Reaktion folgt von den Gladbachern, woher auch immer sie kommen mag. Aber ich war eigentlich davon ausgegangen, dass es wirklich ein Spiel ist, ein Stück weit unter dem Motto jetzt oder nie. Und letztendlich wurde, glaube ich, auch vieles über den Haufen geworfen durch die frühe Führung der Bielefelder. Und am Ende des Tages war es dann eigentlich auch ein Stück weit so, dass die Gladbacher, glaube ich, im Rahmen ihrer Möglichkeiten oder in der aktuellen Form versucht haben, was möglich war, aber es ist dann halt einfach in dem Moment nicht gut genug, um dann eben in so einem Spiel auch mal 3 Punkte mitzunehmen gegen einen Gegner, der sich vehement dagegen stemmt und wehrt. Vor allem im Bereich Einsatzkörpersprache waren die Bielefelder, würde ich jetzt behaupten, zumindest so von meinem Eindruck her, ebenbürtig. Und ja, und dann ist es letztendlich einfach zu wenig und ein Punkt, ja, können beide Mannschaften mit dem leben. Boah, tendenziell war es, glaube ich, ein Spiel, in dem beide Mannschaften gern die 3 Punkte mitgenommen hätten.
Ja. Sören, die Bielefelder jetzt seit 6 Spielen, die Mannschaft quasi der Stunde, 3 Spiele gewonnen, 3 Unentschieden. Ja, ein Punkt. Seitdem Fabi, glaube ich, vor 3 oder 4 Wochen, seitdem ich die, glaube ich, als Abstiegskandidat runtergeredet habe, schon sind sie nur am Punkten. Aber ja, ich weiß auch nicht, was da los ist. Nee, kommen wir zum Spiel. Die Bielefelder gehen früh in Führung durch Yannis Serra. Fabi, so vom Tor hat sich das so ein bisschen an den ehemaligen Bayern-Spieler wahrscheinlich erinnert, oder? Das Tor von Yannis Serra. Jörn hat er ja stark gemacht da von links aus.
Ja, aber ich weiß nicht, ob man das jetzt wirklich mit dem Holländer vergleichen kann.
Ja, also über die Abwehr der Gladbacher müssen wir, glaube ich, auch ein Wörtchen verlieren. Zieht dann halt Richtung 16er mit seinem starken linken Fuß und ja, 4 Gladbacher um ihn rum und dass er keiner das Bein zwischenbringt, ja, unhaltbar für Jan Sommer, schlug oben im Winkel ein. Ja, die Antwort der Gladbacher danach, kurz vor der Halbzeit, das 1-1 durch Player, schöner Flugkopfball. Ich denke, die Gladbacher haben schon in der letzten Woche beim Spiel gegen, ich glaube, gegen Union war es, wo sie unentschieden gespielt hat. Nee, oder? Nee, gegen wen war es nochmal? Letzte Woche hatten sie, glaube ich, unentschieden gespielt. Konnte man, glaube ich, jetzt am Wochenende auch vom Einsatz her den Einsatz nicht absprechen, waren auf jeden Fall bemüht und ja, müssen sich halt vorne ein bisschen mehr belohnen. Am Ende können sie vielleicht sogar noch ein bisschen glücklich sich schätzen, dass Jan Sommer wieder einen guten Tag erwischt hatte. In die Bielefelder hatten ja auch noch 1, 2 wirklich sehr, sehr gute Chancen. Unter anderem Medina da aus 5, 6 Metern, wo Jan Sommer ja quasi den Ball direkt in die Hände schießt. Ja, und jetzt kommt es am nächsten Wochenende. Die Bielefelder müssen nach Hoffenheim und ja, Gladbach fährt nach Augsburg, empfängt zu Hause Augsburg.
Ich glaube halt einfach, das Ergebnis schmerzt ein bisschen mehr. Wir nehmen es jetzt mal vorweg, aufgrund des Ergebnisses von Augsburg gegen Union Berlin. Damit hat ja auch nicht unbedingt jeder gerechnet, dass da letztendlich, vielleicht können wir das als nächstes nehmen, das Spiel 3 Punkte letztendlich für die Augsburger werden, weil sonst würde es in der Tabelle ein bisschen freundlicher auch aussehen, oder?
Ja, also mit den Punkten der Augsburg, mit den 3 Punkten der Augsburger, das Feld unten noch mehr zusammengerückt und ja, da wird jedes Wochenende jetzt wieder, jedes Spiel, jeder Punkt wird am Ende wieder ausschlaggebend sein. Ne? Also alles mitnehmen, was noch so kommt. Wollen wir das Thema, was jetzt in der Pause aufgekommen ist in Gladbach, einmal kurz ansprechen, Fabison, managermäßig, Max Eberl?
Es wurde ja so viel, man konnte ja so viel darüber lesen und was alles jetzt, viele haben Verständnis dafür, manchen sagen dann, ja, warum hat Gladbach so reagiert? Die Pressekonferenz von, ich glaube, der Präsident war es ja auch, wie er da sich gegeben hat, war ja auch nicht unbedingt toll. Aber ich glaube, dass man diese Entscheidung jetzt einfach respektieren muss. Ich glaube, es gehört auch, gerade wenn du im Fußball arbeitest, auch immer dazu, dass du, gerade wenn es nicht läuft, auch viel Druck aushalten musst. Ich glaube, alle Manager, die da an erster Linie stehen, haben sich so ein bisschen so ein Fell auch zugelegt. Wenn ich da früher an Uli Hoeneß denke mit seinem hochroten Kopf, wenn er da kritisiert wurde, ich glaube, irgendwann kannst du es vielleicht dann nicht mehr aushalten. Und dann ist das, glaube ich, absolut in Ordnung, wenn man sagt, ich kann nicht mehr. Und jetzt kann sich Max Eberl, glaube ich, auch die nächsten Monate erstmal ausruhen.
Fabi ist ja auch, glaube ich, ein Zeichen von Größe, oder? Sich da so zu positionieren.
Auf jeden Fall. Also ich glaube einfach auch, dass es teilweise vor allem im Laufe der letzten Jahre, glaube ich, nochmal ein deutlich schwereres Amt geworden ist, eben auch in Verbindung mit den sozialen Medien, wo dann eben auch anonym teilweise unter der Gürtellinie oder auch persönlich man als Person oder dann im Zweifel sogar, wenn es noch weitergeht, die Familie mit einbezogen wird in eine Kritik, die einfach in der Art und Weise absolut nicht gerechtfertigt ist. Am Ende des Tages geht es noch um Fußball. Klar, es sind immer Emotionen mit dabei. An erster Linie sollte immer trotzdem der Mensch stehen. Und der Mensch Max Eberl hat für sich entschieden, dass es einfach in Summe jetzt im Laufe der letzten Monate einfach zu viel wurde. Und dann kann ich als Fußballfan nur den Hut ziehen, dass jemand so viel Courage hat, sich dann auch öffentlich dazu zu äußern und eben zu sagen, okay, ich bis zu dem Punkt hier, es kann für mich nicht weitergehen und ich muss jetzt erstmal mich um Max Eberl in dem Fall um sich selbst kümmern. Und ich kann von meiner Seite aus nur sagen, allerhöchsten Respekt, ich wünsche ihm auch alles erdenklich Gute. Er war mit Sicherheit auch eine Person, die der Bundesliga immer gut getan hat. Er war auch ein Gesicht der Bundesliga. Ich werde ihn auch ein Stück weit vermissen. Und wie gesagt, ich wünsche ihm von Herzen alles Gute und hoffe, dass wir ihn irgendwann mal in egal welcher Funktion im Fußball wiedersehen.
Das sind doch schöne Worte gewesen, Fabi. Das können wir, glaube ich, so dabei belassen und dann schließen wir das Thema auch direkt. Und du hast es angesprochen, Fabi, lass direkt doch mit dem FCRA weitermachen, der uns ja die letzten Wochen auch das ein oder andere graue Haar gekostet hat.
Graue Haare, aber ich glaube, wir können ja eigentlich auch ein Stück weit ein Lied davon singen. Wer es sich beim FCA ja immer wieder wiederholt, es sind Wochen des Grauens und auf einmal kommt ein Heimspiel, wie damals auch gegen die Bayern, jetzt gegen Union Berlin. Und du gewinnst es 2-0, du holst die 3 Punkte und ich gehe mal davon aus, dass es elementar wichtig war, auch für den weiteren Verlauf der Rückrunde für die Augsburger, dass sie die 3 Punkte eben auch geholt haben. Auf der anderen Seite wäre es natürlich jetzt die Frage, wie interessant ist es tatsächlich auch die Leistung der Unioner genauer unter die Lupe zu nehmen? Oder ist es dann unfair gegenüber den Augsburgern, die sich es einfach auch mal verdient haben, dass wir über die Leistung sprechen?
Also so nicht, ich weiß ja nicht, wie du das siehst, aber die erste Halbzeit war ja ein FCA zu sehen, der von der ersten Minute an Vollgas gegeben hat, die Unioner Abwehr und allgemein früh angelaufen hat, jeden Ball immer schnell nach vorne gespielt haben, auch wirklich gute Abschlüsse sofort am Anfang des Spiels hatte und gut in die Zweikämpfe gekommen sind. Union ist ja teilweise gar nicht hin rausgekommen. Und die frühe Führung durch Gregoritsch ist ein ehemaliger Bochumer Torwart, der sich da ein bisschen schlecht dabei aus.
Ja, Bochumer Torhüter und gebürtiger Felberter, also ein bisschen Heimat. Also Lute mit dem Abspielfehler. Ich weiß gar nicht, wer der Mittelfeldspieler war. Ich war Rani Khedira, glaube ich, der da und dann halt das Problem hatte, dass hinter ihm direkt ein Augsburger Gegenspieler angelaufen kam und dadurch entstand dann halt das 1-0 für den FCA.
Ja, und das ist, Fabi, so eine Sache, mit dem Rausspielen hat sich ja jetzt in den letzten 2 Jahren ja wirklich mehr oder weniger etabliert hinten. Aber ich habe das Gefühl, dass bei manchen Verteidigern oder auch jetzt beim Torwart, dass das teilweise ein bisschen unterschätzen. Wenn da der Mittelfeldspieler nicht wirklich mit Tempo und mit 1-2 schnellen Schritten entgegenkommt und der Stürmer quasi sofort hinten dran ist, da kannst du nur schlecht bei aussehen. Und dass so ein Tor jetzt endlich mal gefallen ist, zeigt, glaube ich, auch, wie riskant das alles ist, diese Spielweise, ne? Anstatt dann einfach mal den langen, kompromisslosen Ball nach vorne zu suchen.
Ja, also wie gesagt, das ist für mich sowieso ein Phänomen. Also das sieht man ja in vielen Spielen. Und ich meine, wir kommen ja später gleich zu dem Spiel oder zu zwei Spielen, wo es ja elementar letztendlich ja der Grund war, wie letztendlich das Ergebnis letztendlich des Spiels auch war. Ich kann es manchmal eben einfach nicht nachvollziehen, aber vielleicht bin ich da auch einfach alte Schule und denke mir dann einfach, ist es dann manchmal so, dass sich ein Spieler zu schade ist, den Ball dann im Zweifel einfach auf die Tribüne zu kloppen. Ich verstehe es manchmal wirklich nicht.
Okay, dann sind wir ja alle einer Meinung. Ja, der FCA hatte danach auch noch kurz vor der, nee, nach einer halben Stunde auch noch mal die Chance, sogar auf 2 zu 0 zu stellen. Gregoritsch mit einem schönen Distanzschuss, der dann ans Lattenkreuz ging. Ja, erste Halbzeit, der FCA komplett feldüberlegen, bessere Mannschaft und in der zweiten Halbzeit setzen sie dann kurz danach auch noch mal das 2 zu 0 nach durch einen richtig schönen, sehenswerten Treffer von André Hahn, auch aus der Distanz, den Andi Lute auch nicht halten konnte, aus knapp 20, 25 Metern waren es. Ja, und dann hat der FCA sich mehr oder weniger aufs Kontern verlegt. Union ist eigentlich nach vorn hin fast nichts eingefallen, offensiv gar nicht wirklich stattgefunden. Und Sören Fabi, da können wir ja auch noch jetzt einen Transfer direkt noch mit vorwegnehmen, der auch jetzt in der Pause passiert ist, der uns, glaube ich, alle ein bisschen überrascht hat. Max Kruse spielt nicht mehr für Union.
Ja, einer der sympathischsten Fußballspieler, glaube ich, die wir hier in Deutschland so haben. Nach Wolfsburg gewechselt, hat sich ja, für den wunderschönen Standort Wolfsburg entschieden, hat ja, hat das Geld so ein bisschen in den Hintergrund gerückt, sondern hat sich einfach für diese schöne Stadt entschieden und für Florian Kohfeldt. Ja, aber ich glaube, für Berlin ist das natürlich schon ein Verlust. Klar, man kann sagen, er wäre im Sommer ablösefrei gewesen, aber man hat schon gegen Augsburg gesehen, die Mannschaft muss sich jetzt erstmal neu finden, ohne Kruse. Und für Wolfsburg war es ein sehr, sehr guter Transfer. Das hat man ja am Sonntag schon gesehen.
Fabi, deine Einschätzung zu dem Wechsel?
Ja, ich habe es ja in unserer Gruppe auch schon mal gesagt. Ich glaube, es war im Grunde genommen eigentlich für alle Seiten so ein Stück weit ja, eine Win-Win-Win-Situation. Die Berliner haben wirklich eine schöne Ablöse, wenn die kolportierten 5 bis 6 Millionen Stimmen bekommen. Auf der anderen Seite Max Kruse als ja, als Bundesligaspieler gesehen, hat nochmal einen Vertrag bekommen, der sicherlich höher dotiert ist als den er jetzt in Berlin hatte. Und die Wolfsburger bekommen jemanden, also zum einen Florian Kohfeldt natürlich jemanden, der der verlängerte Arm auf dem Spielfeld ist. Und eben die Wolfsburger haben sich jemanden, ja, der weiß, wie die Bundesliga funktioniert, der weiß, wo die Kiste steht. Und letztendlich scheint es so, als hätte es zumindest für dieses Wochenende schon mal die ersten zwei Gewinner des Transfers gegeben. Und die Unioner werden mit Sicherheit auch wieder in Spur kommen und dann sieht die Welt auch wieder anders aus.
Kommen wir zu der Mannschaft, die seit Wochen einfach nicht mehr gewinnen kann, die sich jetzt mittlerweile auch auf Platz 17 befindet. Der Abstand sind jetzt schon 4 Punkte auf den Relegationsplatz. Ja, die 2 Wochen haben leider jetzt in der Vorbereitung nicht geholfen, um am Wochenende zumindest einen Punkt zu holen. Der VfB Stuttgart verliert. Ja, etwas unglücklich dann, meiner Meinung nach, 3-2 gegen die Frankfurter Eintracht. War ein ziemlich abwechslungsreiches Spiel, ging hin und her, wobei in der ersten Halbzeit die Frankfurter gerade in der Anfangsphase mit der frühen Führung durch Ndicka nach einer Ecke ein richtiges Feuerwerk abgebrannt haben, offensiv richtig stark gespielt haben, obwohl Kostic und Kamada gar nicht spielen konnten. Die Stuttgarter nicht wirklich in der Offensive stattgefunden, kam dann kurz vor der Halbzeit nach einer Ecke. Hier nach dem Freistoß von Förster durch Anton zum etwas glücklichen Ausgleich. Das 9. Verteidigertor mittlerweile schon für die Stuttgarter und auch das erste Tor nach fast 520 Minuten. Also da drückt der Schuh auch weiterhin beim VfB. Ja, und die zweite Halbzeit, Sören, ging dann weiter für die Stuttgarter auch ein bisschen unglücklich, denn da war es Husti, der zum 2-1 getroffen hat.
Ja.
Und du hast da einen ziemlich langen Hertreffer erinnert.
Ja, die muss man ja sagen, die Ecke wurde schlecht verteidigt vom VfB und dann ja von der 16, vom 16er hat dann Rustic abgezogen direkt. Ja, der Ball ist dann eingeschlagen im Tor und das ist natürlich dann, ich glaube, wenn man das Spiel ganz betrachtet, einfach ist das, solche Spiele verlierst du einfach, wenn du unten drin stehst. Ich meine, VfB ist ja dann auch wieder zurückgekommen nach dem 2-1 durch Kalajdzic. Dann kriegst du dann wieder das 3-2. Solche Spiele verlierst du irgendwie immer nur, wenn du unten drin stehst. Es war eigentlich ein guter Auftritt. Du hast angesprochen, lange Zeit ohne Tor, dann schießt du mal 2 Tore und verlierst trotzdem. Also langsam, ja, wird's wirklich, muss man sich Sorgen machen um den VfB, aber ich hoffe einfach noch, dass sie in den nächsten Wochen die Kurve kriegen.
Ja, das 2-2 war dann endlich mal wieder die Kombination, die wir noch aus der letzten Saison kannten. Ne? Bonasosa mit der Flanke auf Kalajdzic. Ja. Und das 3-2 war halt, wie du schon sagtest, wenn man unten drin steht, hat man auch noch Pech. Ein abgefälschter Schuss von Husch, die wird von Mafropanos abgefälscht, unhaltbar. Ja, und dann stehst du am Ende wieder mit leeren Händen da und ja, auf Platz 17 somit. Fabi, der VfB ja auch ein Team, was dir ein bisschen am Herzen liegt, die relativ sympathisch findest. Ja, kriegen sie noch die Kurve? Nächstes Wochenende geht es nach Leverkusen.
Ich wollte gerade sagen, ich glaube, so langsam macht sich ein Stück weit die Ernüchterung breit, vor allem mit Blick auf die Tabelle. Ihr habt es ja beide schon gesagt, das war jetzt keine Leistung, die in dem Sinne schlecht war, ganz im Gegenteil. Eigentlich muss man da vielleicht auch sogar ein bisschen, ja, mindestens einen Punkt holen. Trotz alledem ist es jetzt so, nächste Woche hast du ein Auswärtsspiel in Leverkusen vor der Brust. Du weißt nicht, wie die anderen Mannschaften punkten und es sind jetzt schon 4 Punkte. Das tut verdammt weh. Und für mich, nachdem ich jetzt eigentlich auch relativ viel gelesen habe am Wochenende, auch nach der Niederlage, dann auch die Stimmen der Stuttgarter, boah, man muss aufpassen, dass man jetzt wirklich nicht den Anschluss verliert, beziehungsweise den Anschluss und ja, den roten Faden. Und ich kann nur hoffen, dass die Stuttgarter bald wirklich den Turnaround schaffen und irgendwie es schaffen, 3 Punkte zu holen. Es wäre verdammt schade für die Bundesliga, wenn so ein Verein gehen muss.
Mhm. Ganz kurz nur eine Einschätzungsfrage an euch beide. Meint ihr, dass die Mannschaft allgemein mit den ganzen jungen Spielern, dass da zumindest ein, vielleicht sogar 2 erfahrene Spieler fehlen, die da mal wirklich das Heft in die Hand nehmen und mal, ja, mal dazwischen hauen oder allgemein die Mannschaft noch mehr führen, ein bisschen mehr Selbstvertrauen? Ich meine, ja, ich wisst ihr, was ich meine?
Ich weiß es nicht, weil das ist eine Diskussion, die war auch vor 2 Wochen, glaube ich, im Doppelpass oder vor 3 Wochen war Sven Mislintat hat im Doppelpass. Er hat es ja eigentlich auch ganz gut begründet, warum beispielsweise in Castro gehen musste. Ja, um eben auch den jüngeren Spielern die Möglichkeit zu geben, sich auch ja, in Form mit Einsatzzeiten auch ein Stück weit zu entwickeln. Und ich glaube, das Talent ist ja vorhanden. Hätten die Stuttgarter jetzt 6-7 Punkte mehr auf dem Konto. Was man ja auch nicht vergessen darf, ist eine Vorrunde, wo sie ja extrem gebeutelt waren vom Verletzungspech und Ausfällen. Es ist halt einfach eine ganz verzwickte Situation, mit der die Stuttgarter die ganze Saison schon zu kämpfen haben. Und jetzt im Moment zollen sie dem Ganzen auch ein Stück weit Tribut, ist meine Meinung zumindest.
Aber Sören, es ist ja letztendlich so, du kannst ja so schön immer weiter auf die Jugend setzen und wie auch immer, am Ende des Tages wird auf die Tabelle geguckt und wenn da das Wasser dann wirklich kurz vor Mund, sag ich jetzt mal, steht, dann wird dann auch in den meisten Fällen eigentlich nicht mehr am Trainer festgehalten und das als nächste Option genommen, ne?
Wobei man muss ja sagen, dass der VfB mit der Mannschaft letztes Jahr super Fußball gespielt hat. Und wenn ich da die Startelf durchgehe, da sind ja trotzdem, vielleicht sind es jetzt keine 30-Jährigen, die da stehen, aber das sind alle Spieler, die Erfahrung haben. Waldemar Anton ist erfahren. Was dem VfB einfach fehlt, Fabi hat es angesprochen, die Hinrunde, so viele Verletzte. Dem VfB fehlen im Prinzip mindestens 10 Tore von Kalajdzic oder auch von Silas. Die fehlen dem VfB. Ich bin nach wie vor überzeugt, dass es eigentlich eine sehr, sehr gute Mannschaft ist. Nur diese Verletzungssituation in der Hinrunde hat einfach hat dafür gesorgt, dass sie jetzt Punkte aufholen müssen. Und das ist natürlich dann nochmal eine ganz andere Situation. Aber ich glaube schon, dass der Kader eigentlich nicht unbedingt jetzt, dass es nicht daran liegt, dass keine erfahrenen Leute dabei sind.
Also du glaubst weiterhin noch daran, dass der VfB zumindest erstmal Platz 16 erreicht?
ja, wenn ich auch sehe, wer noch davor steht mit Augsburg und Bielefeld, die sind ja noch in Schlagdistanz. Es ist ja so eng in der Tabelle, dass dann glaube ich schon, dass das noch möglich ist.
Ja, so ein Fabi, eine Mannschaft, die dieses Jahr, glaube ich, den Abstieg, das können sie, glaube ich, jetzt mal komplett aus ihrem Wortschatz streichen. Da kann man eher Europa vielleicht jetzt mit neu hinzunehmen, ist der erste FC Köln, der am Wochenende das nächste Heimspiel gewinnt, ohne Steffen Baumgart, der zu Hause vorm Fernseher, da kursieren ja ein oder andere Video, ziemlich mitgefiebert hat. Und ja, der FC gewinnt 1-0 zu Hause gegen den SC Freiburg.
Ja, auch, ich glaube auch, und unterm Strich wirklich auch verdient. FC hat sich wirklich wieder belohnt, auch wieder, ja, das, was sie in der ganzen Saison schon machen, unglaublich viel Leidenschaft. Die haben mit Toni Modest einfach einen überragenden Stürmer. Und ja, das macht sehr, sehr viel Spaß zuzuschauen. Und wenn die Ergebnisse dann dabei rauskommen, dann findest du dich plötzlich im internationalen Geschäft wieder.
Fabi, Freiburger ein bisschen, gerade in der ersten Halbzeit, schon ziemlich schwach präsentiert.
Ja, gefällt mir auch nicht so gut, was die Freiburger jetzt am Wochenende im Speziellen letztendlich auch so gezeigt hat. Das ist man auch eigentlich, wenn man die Spiele bisher so betrachtet, eigentlich auch gar nicht gewohnt in der Art und Weise von den Freiburgern. Auf der anderen Seite bestätigen die Kölner ja eigentlich genau das, was ich ja seit Wochen oder eigentlich die ganze Saison eigentlich auch schon immer ein Stück weit gelobt habe, und letztendlich ist es jetzt auch im Moment so, oder so sieht es zumindest aus, dass die Kölner dann eben auch regelmäßig für den Aufwand belohnen. Und wer sich die Tabelle anschaut, es ist verrückt.
Lass uns mal kurz über das 1-0, Fabi, an dich mal eine kurze Frage. Was haben Anthony Modest und Robert Lewandowski gemeinsam zum jetzigen Zeitpunkt?
Zum jetzigen Zeitpunkt?
Ja.
Die haben beide genauso oft das 1-0 erzielt.
Ich bin beeindruckt. Sehr gut. Hausaufgaben erledigt. Klasse. Super, Fabi. Nein, das 1-0 ist ja durch einen Befreiungsschlag von Kilian entstanden. Und ich weiß nicht, wie ihr die Szene gesehen habt, wie Thielemann da den Ball an Schlotterbeck vorbeilegt. Du kannst mir im Leben nicht, der hat drauf spekuliert, aber dass er den so komisch da an Schlotterbeck vorbeilegt, das war doch nicht gewollt, oder? Das war doch, gehört doch mindestens 50% Glück dazu. Also beim besten Willen, ich weiß nicht. Und Schlotterbeck stand ja schon gefühlt einen Meter von ihm weg, ne? Aber dann spielen sie es ja letztendlich gut aus. Thielemann legt auf Höhe vom 16er dann schön auf Anthony Modest und der zirkelt den Ball dann schön in die lange Ecke, mal kein Kopfballtor. Haben sie auf jeden Fall gut gemacht und war auch das erste Kontertor, was der SC Freiburg sich diese Saison gefangen hat. Aber diese Szene, ziemlich glücklich meiner Meinung nach. Zweite Halbzeit hat der SC ja dann offensiv auf jeden Fall mehr investiert und hatte auch die eine oder andere gute Chance. Aber Schwäbe, glaube ich, hat jetzt die letzten Wochen bewiesen, warum Steffen Baumgart auf ihn gesetzt hat. Ich erinnere mich an die Szene, wo er den Ball da aus wirklich kurz neben dem Pfosten noch rausholt. Ja, aber auch weiterhin offensiv der FC aktiv gewesen. Und am Ende des Tages kann man wirklich, wie du schon sagtest, hören, glaube ich, von einem verdienten Kölner Sieg sprechen.
Ja, also Fabi hat es gesagt, es war wirklich so ein Auftritt, den kennt man vom SC Freiburg eigentlich nicht. Ich glaube, sie hatten in dieser Saison nur einen gegen Dortmund, wo sie überhaupt nicht sich gewehrt haben. Ich weiß, aber sie stehen halt immer noch auf Tabellenplatz 5, profitieren ein bisschen von ihrem überragenden Saisonstart. Aber ich glaube auch, dass Christian Streich mit der Leistung sicherlich nicht zufrieden sein wird.
Wobei, Fabi, ich glaube, die Freiburger hatten ja zwischendrin mal 2-3 Wochen, wo sie auch wirklich guten Fußball gespielt haben und wo Christian Streich dann auch wirklich sagt, ich kann meiner Mannschaft keinen Vorwurf machen, wir haben alles gegeben, nur halt das Tor nicht getroffen. Ne? Ich denke, wenn das hier ein bisschen normal läuft, sage ich jetzt mal, dann geht das Spiel unentschieden zumindest aus. Ne? Und Freiburg beklagt sich dann wahrscheinlich auch nicht mit dem Punkt dann in Köln.
Ja, und genauso wenig im Zweifel auch mit ein bisschen mehr Glück hätten die Kölner wahrscheinlich auch mit einem Punkt leben können, aber letztendlich war es dann halt einfach zu wenig zielstrebig. Es war auch dann zu ungefährlich, bis auf die Aktion, wo der vermeintliche Ausgleich gefallen ist und dann zurückgenommen wurde. Aber es war einfach nicht dieses SC Freiburg, was eben vor ein paar Wochen noch so viel Spaß gemacht hat.
Ja, jetzt gastiert der FC am Wochenende bei RB Leipzig. Da bin ich auch mal gespannt, wie sie sich da schlagen werden. Und dann haben wir ein Samstagnachmittagsspiel noch. Die TSG Hoffenheim ist momentan so ein bisschen
im freien Fall.
Im freien Fall. Das ist letztendlich auch auf Fabi zurückzuführen. der, ich habe noch die Worte in den Ohren, wo er sagte, ja, die nächsten Spiele werden entscheidend. Das waren die Spiele, glaube ich, dann gegen Union und gegen Dortmund. Und ab da ging es dann stetig bergab und ja.
Im Pokal auch, noch dazwischen.
Genau, da kam Bochum ja noch dazu. Nee, Freiburg war es. Genau, Freiburg kam es. Ja, und somit steht die vierte Niederlage in Folge für die TSG. Ja, von Tabellenplatz 3 vor 3-4 Wochen abgerutscht auf Tabellenplatz 8. Sind zwar auch weiterhin nur drei Punkte auf Platz 4, aber ja, was sollen wir zu dem Spiel sagen? TSG war mal wieder gerade zu Beginn spielerisch und optisch die überlegenere Mannschaft. Hatte nach 13 Minuten noch eine gute Kopfballchance durch Rüther, wo sie halt erstmal den Pfosten getroffen haben. Und Mainz setzt in dem Spiel gerade in der ersten Halbzeit auf Konter. Ein Abseitstor von Burkhardt wurden nicht gegeben. Und ja, das war die erste Halbzeit relativ chancenarm. Zweite Halbzeit, gleicher Beginn wie in der ersten Halbzeit. Wieder Pfosten, Kopfball, Dabur. Da hätte es quasi auch schon wieder 1-0 für die TSG stehen können. Und ja, und so zum Ende des Spiels kommt dann Mainz einmal vors Tor, profitiert da von einem Fehler im Spielaufbau der TSG und Lee macht da sein viertes Saisontor. Ja, und am Ende macht noch Niakate das 2-0 nach dem Elfmeter. Bisschen unglücklich da das Handspiel von Geiger. Und war insgesamt der 33. Strafstoß, den die Mainzer seit 2013 am Stück verwandeln. Also auch eine gute Bilanz. Ja, die Mainzer weiterhin top drauf zu Hause unter Bo Svensson. Haben jetzt, glaube ich, wie viel waren es? Letzten 4 Heimspiele alle nicht verloren. Aus 4 Spielen 3 Sieger in Unentschieden.
Das sind auch Vierter. Tatsächlich in den ganzen Heimspielen nur 3 Punkte weniger als die Bayern und Dortmund.
Oh, das ist stark. Ja, also die Heimstärke der Mainzer hält sie weiterhin unten von den Abstiegsrängen fern. Sind jetzt 8 Punkte. Ich denke, das ist ein gutes Polster für die Mainzer.
Ja, das ist schon beeindruckend. Unterstrichen vielleicht auch noch nicht nur, dass es nach 11 Heimspielen 3 Punkte weniger als die Dortmunder und die Bayern, sondern auch mit Abstand die wenigsten Gegentore zu Hause kassiert haben. Mhm. Nämlich 5. Das ist auch nur schön. Um mal eine Hausnummer zu nennen, Bayern 10, Dortmund 18, Leipzig 13. Tatsächlich die Bochumer sind in der Hinsicht Zweiter mit nur 8 Gegentoren, aber der Rest weit über 10.
Du hast gerade die Heimtabelle offen. Da müsste Bochum ja wahrscheinlich auch relativ weit immer noch oben sein, ne?
Nö.
Nee, nicht mehr.
Die spielen zu oft unentschieden zu Hause. Sind auf Platz 9 mit 18 Punkten.
Okay. Ja, was haben wir noch? Bo Svensson in 8 Spielen gegen die TSG nie verloren. 7 Spiele gewonnen, 1 unentschieden. Liegt, glaube ich, der Mannschaft. Und ja, Fabi, jetzt kommt zum Topspiel am Samstagabend, wo wir uns alle wirklich drauf gefreut haben. Wir haben Spektakel erwartet, ein Offensivfeuerwerk und das haben uns, glaube ich, beide Mannschaften auch geboten.
Ja, war ein wirklich richtig, richtig gutes Fußballspiel, fand ich, zum Anschauen. Muss aber auch ehrlicherweise sagen, dass ich immer den Eindruck hatte oder zu keinem Zeitpunkt auch als Bayern-Fan die Sorge hatte, dass es im Zweifel ein Spiel wird, in dem wir Punkte abgeben oder in dem die Bayern Punkte abgeben, weil ich glaube, ich hatte immer so ein Stück weit das Gefühl, wann immer es notwendig gewesen wäre, hätten die Bayern nochmal einen Gang nach oben geschalten. Und ich habe es ja in unserer WhatsApp-Gruppe auch schon gesagt, das Wunderbare an dem Spiel war ja wirklich auch zu sehen, was da vor allem in der Offensive bei den Bayern für eine Qualität auf dem Platz stand. Vielleicht jetzt auch mal hervorheben. Für mich ein Spieler, den ich ja sonst eigentlich nie wirklich in den Fokus rücke, weil mir die Körpersprache hin und wieder eigentlich missfällt, ist Leroy Sané, weil ich glaube, dass man am Wochenende im Speziellen wieder gesehen hat, dass es Julian Nagelsmann irgendwie geschafft hat, den nochmal auf ein anderes Niveau zu heben und teilweise die Ansätze schon ja nahe der Weltklasse sind, in dem Tempo, wie er dann ins Dribbling geht. Davon haben wir nicht viele Spieler in der Bundesliga und an sich auf der anderen Seite ja auch dankbar den Leipzigern, dass sie da alles reingeschmissen haben und letztendlich beide ja ein Stück weit vom System her ähnlich gespielt haben mit dem hohen frühen Pressing. Nur die Bayern dann tatsächlich, glaube ich, in der Spitze einfach qualitativ so gut besetzt sind, dass es letztendlich der ausschlaggebende Grund war auch, dass sie 3-2 gewonnen haben.
Okay. Sören, kannst du da Fabi beipflichten oder bist du da ein bisschen, also ich tue mich da ein bisschen, also zumindest in der ersten halben Stunde und gerade zu Beginn habe ich wirklich schon für mich gedacht, wenn da kein Manuel Neuer im Tor steht, liegt ja. Bayern nach einer halben Stunde, also mindestens nehmen wir das Müller-Tor, was da fällt, bestimmt mit 3 hinten.
Ja, also ja, ich glaube auch, dann lässt er aber schon auch ein paar Chancen von den Bayern aus, oder?
Also wir können ja mal starten. Erste Chance, 9. Minute, der Schlenzer von Olmo. Mhm. Dann fällt das 1-0 durch Müller nach 12 Minuten. Das war ja der Fehler von Orban. Das war ja wieder dieses Rückspiel, den Fehler, den du, glaube ich, angesprochen hattest, Fabi, vorhin. Ne? Da spielt Orban ja Leiner den Ball, glaube ich. Genau, Leiner kommt entgegen. Und auf jeden Fall war es ein Fehler von Willi Orban hinten raus. So, und kurz danach, in der 15. war es ja wieder Olmo, der Manuel Neuer da auf den Knien erwischt, wo er den quasi genau mittig platziert, den Ball.
Ja, genau. Ne? Die Szene habe ich auch im Kopf, da mit diesem Weltklasse-Reflex, da wo er mit der Hand sozusagen...
Ja, genau, richtig. Und dann nochmal 3 Minuten später wird er von Nkunku wieder frei, wird der Pass durchgespielt und da steht er wieder frei von Neuer. Und das waren schon die ersten 3 Chancen, also...
Ja, und dann kam aber noch Lewandowski, würde ich jetzt behaupten, oder?
Dann kommt erstmal das 1-1, kommt erstmal noch durch Silva. Das war ja der Ballverlust von Tolisso. Und dann macht RB natürlich mit seiner Schnelligkeit und nach Kontern, machen sie das natürlich auch überragend. Ne?
Ja, aber ich meine, man hat es ja dann auch nach dem 1-1 gesehen. Also ich glaube, bis zur Halbzeit, was waren es dann, 9-0 Torschüsse der Bayern. Bis zur Halbzeit allein, das zeigt schon auch von der Überlegenheit, die letztendlich auf dem Platz dann auch geherrscht hat.
Ja, das Gegentor, Sören, sah ein bisschen unglücklich aus. Sah so zumindest aus, als ob man den auch irgendwie noch hätte klären können, oder? Von Sören und Pavard, ne?
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, Pavard hat das, glaube ich, auch ein bisschen falsch eingeschätzt, als wenn der Ball am Tor vorbeigehen würde. Aber das sah schon ein bisschen ungelenk aus, ja.
Ja, und dann haben wir ja dann, was haben wir hier noch? Die Flanke von Kingsley Coman, die ihm, glaube ich, abgerutscht ist, Fabi, und wo Gulaschi da fast noch auf dem falschen Fuß erwischt, den er gerade noch so mit den Fingerspitzen über die Latte setzen kann.
Mhm. Innenpfosten, glaube ich.
Oder ja. Innenpfosten war es, genau. Ja, und dann kommt es kurz vor der Halbzeit dann zum 2:20 Lewandowski. Schöner öffnender Pass von Tolisso von Höhe der Mittellinie, setzt dann links Coman ein und der spielt dann eine richtig schöne Flanke rein zwischen Orban und Gvardiol, kommt Lewandowski frei zum Kopfball. Ja, mangelnde Abstimmung oder einfach nur eine klasse Flanke oder clever von Lewandowski, kann man jetzt, glaube ich, alle 3 Punkte mal irgendwie ansprechen oder auch nicht oder sein lassen. Einfach stark gemacht und ja, für die dann unterm Strich vielleicht etwas glückliche Führung für die Bayern. Hätte, glaube ich, auch mit dem Unentschieden in die Kabine gehen können. Aufgrund der Chancen zumindest. Und zweite Halbzeit hatte der FC Bayern dann das Spiel ein bisschen besser in der Hand.
Ja, ich fand schon besser aus der Kabine gekommen. Fängst du ja trotzdem dann das Unentschieden. Das 2-2 durch den Nkunku. Ja, ich weiß, ich habe auch bei dem ganzen Spiel irgendwie so das Gefühl gehabt, eigentlich ist RB... was das spielerisch betrifft, gar nicht so weit weg von den Bayern gewesen. Klar, kannst du sagen, Bayern hatte größere Torchancen, aber ich fand schon, dass gerade die Bayern-Abwehr schon einiges zugelassen hat. Und wenn RB da effektiver gewesen wäre, glaube ich schon, dass es auch unentschieden hätte ausgehen können, das Spiel. Das wird, glaube ich, auch ein Thema sein, was wirklich jetzt spannend wird, wenn es in der Champions League ist, wie kann Bayern diese, aus meiner Sicht sind es wirklich Abwehrprobleme, schon auch in den letzten Wochen, die lassen sehr, sehr viel Chancen zu und das kannst du dir, glaube ich, in der Bundesliga noch erlauben, aber international kommst du nach dem 1-2 oder nach dem, ja, keine Ahnung, 1-0 nicht so einfach zurück.
Ja, ich glaube aber dann, man darf hier eine Sache nicht vergessen und zwar, wenn man dann auch nach dem Spiel vor allem Julian Nagelsmann oder auch Thomas Müller zugehört hat, Julian Nagelsmann hat es ja erklärt, dass die Bayern ja bewusst auch dieses Risiko eingehen, dass der Gegner eben, wenn diese erste Pressingreihe überspielt wird, in diese Kontersituationen reingeht. Dieses Risiko geht man ja bewusst ein. Auf der anderen Seite, Thomas Müller meinte nach dem Spiel, ja, das ist natürlich die Frage, wenn du so eine Spielphilosophie fährst, dann heißt es in der Regel, dass wenn du wirklich dieses Pressing gut betreibst, dann hast du auch deine Möglichkeiten. Und so sind letztendlich auch die Tore entstanden. Das ist, glaube ich, nicht abzustreiten. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass du die Situationen vor allem gegen eine Top-Mannschaft, die Leipzig nach wie vor ist, auch in der fußballerischen Klasse und Qualität, die sie mitbringen, dann einfach auch nicht zu verhindern ist, dass es Umschaltsituationen gibt, die dann eben auch zu Torchancen führen. Und Thomas Müller hat es nach dem Spiel, glaube ich, auf den Punkt gebracht. Er hat gesagt, ihm ist es lieber, dass man 10-mal selbst aufs Tor schießt und dafür 5 Schüsse aufs eigene Tor kassiert, anstatt 0 aufs eigene Tor und nur 2 aufs gegnerische, weil die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass der Abschluss erfolgreich sein wird und ein Spiel letztendlich gewonnen wird. Und das darf man hier nicht vergessen. Und wenn du jetzt wahrscheinlich gegen Real Madrid oder gegen Manchester City oder Paris Saint-Germain spielst, dann wird mit Sicherheit der FC Bayern auch nicht in einer Dreierkette mit 5 Offensiven auftreten. Das darf man, glaube ich, nicht alles über einen Kamm scheren.
Also die Sache mit der Dreier-Viererkette, die ist mir an den Wochenenden auch sofort in den Kopf geschossen. Also da wird man dann mit Sicherheit auch wahrscheinlich dann zum jetzigen Zeitpunkt wahrscheinlich, ob es ein Kimmich auf rechts zurückziehen oder gerade die linke Seite, wo ja Fonzie Davis jetzt wahrscheinlich noch ein paar Wochen ausfallen wird, mit dem Hernandez spielen, wie auch immer, da gibt es ja genug Möglichkeiten. Aber ihr habt es ja beide angesprochen, diese Pressinglinie, die Leipziger haben es ja versucht und das gelang zumindest die erste halbe Stunde wirklich gut. Die sind ja wirklich mit der ersten Linie, waren die ersten drei mit Silva, Olmo und Nkunku und danach kam ja sofort relativ kurz dahinter mit Campbell, Leiner und Angelino. Waren es ja, die haben ja dann versucht, Kimmich und Tolisso meistens schon gar nicht den Ball quasi, dass sie den bekommen, haben sie da schon oft gestört. Und nachdem Bayern da drüber war, dann war nach vorne hin wirklich wieder richtig die Kapelle und Vollgas nach vorne. Dann wurde es den Bayern, hatten sie Platz und konnten auch ihr gewohntes Spiel aufziehen. Aber bis sie da rüberkommen, das war ein bisschen, ja, haben sich ein bisschen schwer getan, zumindest in der ersten halben Stunde.
Ja, gut, aber ich glaube, den Spieß kannst du ja genauso gut auch umdrehen, weil ja genauso auch die Bayern ihre Situationen genau auf der anderen Seite hatten. Und letztendlich ist es ja auch dann genauso an dem Punkt, warum das Spiel dann letztendlich zugunsten der Bayern ausgefallen ist, weil es dann eben auch nochmal eine andere Qualität im letzten Drittel ist. Und dann ist es halt eben auch eine individuelle Klasse von dem einen oder anderen. Klar, bei dem Tor von Serge Gnabry oder bei dem Eigentor von Guardiol. Ist natürlich auch ein Quäntchen Glück, aber trotzdem auch nach dem 3:2 hatte ich eher das Gefühl, dass das 4:2 mehr in der Luft liegt als ein 3:3 Ausgleich, weil einfach diese Qualität einfach schon enorm ist nach vorne. Und was ich auch noch interessant fand, die Aussage von Julian Nagelsmann, weil er eben auch genau auf diese Thematik angesprochen wurde, ja dann eben auch noch gesagt hat. Ja, er hat halt im Moment leider 4, 5 Weltklasse-Leute und er hat dann auch gesagt, ich glaube, ich möchte es einfach mal salopp ausdrücken, ich habe keine Lust, einen von denen auf die Bank zu setzen. Und man kann, hat er wortwörtlich, ich glaube, im Interview bei Sky auch so gesagt. Und sind wir mal ehrlich, ich glaube, eigentlich muss man auch ein Stück weit diesem Spektakel auch dankbar sein, weil das ja dann irgendwo auch ein Stück weit die Werbung für die Attraktivität der Bundesliga ist. Dass wir eben zwei Mannschaften haben, die mit offenem Visier sich da so einen Fight auf den Platz liefern.
Auf jeden Fall ein ganz starker Auftritt von beiden Mannschaften. Unterm Strich fährt der FC Bayern 3 Punkte ein, hat jetzt, wir können es ja schon vorwegnehmen, 9 Punkte Vorsprung und zieht an der Tabellenspitze weiter seine Kreise. Lasst uns das letzte Sonntagsspiel doch vorziehen und dann nehmen wir Borussia Dortmund ganz zum Schluss dran. Ja, Sören, der VfL Wolfsburg gewinnt das eigentlich, haben sie ja tituliert, entscheidende Spiel für Florian Kohfeldt. Ja, war zu erwarten, oder?
Ja, gehen ja auch dann früh, gehen früh in Führung durch Astafranca. Hat auch ein bisschen Glück dabei, dass der Ball dann so ab vor seine Füße prallt. Dann kriegst du das 1-1 kurz vor der Halbzeit. Ich glaube schon, dass da der VfL ein bisschen gewackelt hätte, wenn es noch 10 Minuten länger gegangen wäre, die erste Halbzeit. Und dann startest du wieder perfekt mit in die zweite Halbzeit. Ich glaube, 4 Minuten waren es nach Wiederanpfiff. Machst das 2-1, ja, und dann Konte führt. Klar, alles versucht wie in den letzten Spielen, aber ich glaube, dann konnte Fürth nicht mehr wirklich gegenhalten, weil der Wolfsburg dann auch mit der Führung wesentlich sicherer aufgetreten ist.
Ja, und die anderen beiden Tore war ja dann, war es noch Maxi Arnold mit dem Freischuss, der
Ja.
abgefälscht wird. Und das 4-1 setzt dann noch Philipp obendrauf. Ja, unterm Strich vermeintlicher erster leichter Befreiungsschlag für die Wolfsburger 3 Punkte, die ganz wichtig waren. Ja, 200. Bundesliga-Heimsieg für den VfL, passend zur Premiere von Max Kruse. Ja, noch eine interessante Statistik. Der VfL Wolfsburg hat die letzten 5 Spiele gegen ein Tabellenschlusslicht immer gewonnen. Also scheint ihnen zu liegen, solche Mannschaften. Nee, aber alles in allem war das aber trotzdem, ich meine, es war Greuther Fürth und wir wollen jetzt mal das 4:1 um Gottes Willen nicht zu hoch hängen, Fabi, glaube ich. Beim VfL Wolfsburg, da muss auch spielerisch immer noch sehr, sehr viel passieren, weil man immer noch mal so, und hat es gerade ja angesprochen, wenn die erste Halbzeit ein bisschen länger geht, ja, da kannst du dann auch, kannst du auch mal das 2:1 dann bekommen, ne?
Ja, wobei man jetzt schon dann auch sagen muss, also über die gesamten 90 Minuten waren die Wolfsburger dann, würde ich schon sagen, dann spätestens nach dem 2:1 relativ souverän. Und dass da die gewisse Qualität in der Mannschaft steckt, das hat man dann schon auch in der einen oder anderen Aktion gesehen. Klar, man spielt es jetzt so runter, weil es ein 4:1 gegen die Fürther war. Trotzdem muss man da auch definitiv mal ja, ein Stück weit die Art und Weise auch loben, wie die Wolfsburger so ein Ding dann wuppen. Frag mal bei den letzten 3, 4 Gegnern der Fürther nach, wie schwer es war, gegen die Mannschaft ja, 3 Punkte zu holen. Ich glaube, in der Situation, in der die Wolfsburger ja, standen vor dem Spieltag, ist es auch so, dass man wirklich mal den Daumen nach oben geben kann für ein 4:1. Und ich gehe davon aus, dass das wegweisende Spiel für den restlichen Verlauf der Saison wird jetzt am nächsten Wochenende sein, wenn man in Frankfurt spielt. Ich glaube, das wird ein ja, richtig heißer Fight werden. Und ich bin echt gespannt, wie sich die Wolfsburger auswärts präsentieren werden nächste Woche oder diese Woche.
Wir haben es schon angekündigt am Anfang der Folge. Jetzt kommen wir zum Spiel Borussia Dortmund gegen Bayern 04 Leverkusen. Tore waren garantiert, das haben die letzten Jahre bewiesen und gezeigt. Und am Ende waren es 7 Tore, nicht wirklich gleich verteilt. Am Ende steht ein ziemlich deutlicher 5:2 Auswärtserfolg der Leverkusener. Die Werkself, eigentlich über 90 Minuten das bessere Team, oder? Fabi, Sören, habt ihr da ein anderes Spiel gesehen?
Ja, ich lasse Fabi gerne den Vortritt. Er hat sich ja schon sehr, sehr gut zu Dortmund
Ich
geäußert.
möchte kurz vorher noch dazwischen, Sören, der Fabi hat übrigens gesagt, die Dortmunder schießen Leverkusen aus dem Stadion.
Fabi ist ja bekannt dafür, dass seine ja, Tipps und Thesen nicht wirklich aufgehen.
Ja, kann ich nur so unterstreichen. Also im Endeffekt bin ich eigentlich davon ausgegangen, dass eigentlich auch ich hatte einfach auch so ein bisschen das Heimspiel gegen Freiburg im Kopf der Dortmunder. Ich wusste zwar, dass es mit Haaland ja tendenziell wohl nicht klappen würde, aber ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass in der aktuellen Situation man hatte 2 Wochen lang letztendlich Zeit, sich auch auf dieses Spiel vorzubereiten, dass wir eine wirklich richtig gute Leistung von den Dortmundern sehen werden. Ja, und ich meine, ne, letztendlich alles, was ich jetzt ja schon gesagt habe, ist dann eigentlich endet in einer maßlosen Enttäuschung aus Dortmunder Sicht, ne, weil die Art und Weise halt einfach ja irgendwie auch gewohnt aus den letzten Jahren ja dann dazu führt, dass du dich halt dann von Leverkusen im eigenen Stadion vorführen lässt. Ich finde es einfach nur schade aus Sicht der Bundesliga, dass es letztendlich ja am 21. Spieltag 9 Punkte Rückstand auf dem FC Bayern sind. Trotz alledem, ohne die Leistung der Leverkusener zu schmälern. Also Chapeau. Eigentlich liefert Leverkusen im Moment genau das, was was ich mir vor der Saison gewünscht habe, nämlich eine Top-Mannschaft zu sein und das auch mal mit einem Top-Spiel zu zeigen. Sich dann auch noch mit 3 Punkten ja, zu belohnen, ist sensationell. Gibt es von mir beide Daumen nach oben.
Und so, Fabi hat es gerade angesprochen, die Art und Weise, wie Bayer Leverkusen wirklich Dortmund ja bei den Toren, die ja alle mehr oder weniger immer nach dem gleichen Prinzip gefallen sind, wirklich vorgeführt hat, war schon ja, eines
Erschreckend.
Tabellenzweiten nicht würdig.
Nee, ich kann es mir auch nicht erklären, wie so ein Leistungsabfall zustande kommt, aber das ist irgendwie so das Problem der letzten Jahre beim BVB, dass diese Konstanz einfach nicht drin ist. Ja, also ich saß auch vorm Fernseher und habe nur gestaunt, wie Leverkusen ja, den BVB in Grund und Boden gespielt hat.
So, und dann können wir die Interviews vom Spielende ja mal jetzt vorziehen. Sei es Marco Reus, ein Rose, ein Kobel, die sagen alle, Wir haben 2 Wochen Zeit gehabt. Wir konnten uns aufs Spiel einstellen. Wir haben die Dinge angesprochen, worauf wir achten müssen, sei es Konterabsicherung, sei es zig Sachen. So, und es wird angesprochen und es wird wieder nicht umgesetzt. Diese Sätze habe ich vor ein paar Wochen schon mal gehört und nochmal davor nach den Spielen auch. Muss ich mir nicht irgendwann mal, Fabi Sören, die Frage stellen, viel reden ist die eine Sache, aber vielleicht bin ich ja an dem Punkt angelangt, dass ich gar nicht diese Dinge umsetzen kann. Es geht einfach gar nicht, weil ich nicht dazu in der Lage bin. Vielleicht will ich es, aber ich kann es gar nicht. Wisst ihr, worauf ich hinaus will? Also ich will jetzt um Gottes Willen keinen dieser Spieler die Qualität absprechen. Aber wenn ich mir die Außenpositionen der Dortmunder angucke jetzt am Wochenende, denen hättest du 5 Meter Vorsprung geben können, die hätten die Laufduelle trotzdem verloren. Da sind die ersten Baustellen zum Beispiel. Dann ja, die Baustelle vorne im Sturm. Sören, da haben wir auch seit Wochen geredet. Wenn da ein Haaland nicht da ist, da ist gar nichts mehr.
Ja, also ich glaube, dass der BVB wirklich, du hast gesagt, Einzelspieler sind top beim BVB. Aber was halt unter Rose, unter Favre sichtbar ist, im Vergleich zu der Klopp-Zeit, zu der Tuchel-Zeit, diese Mannschaft tritt eben nicht, wenn es drauf ankommt, als Mannschaft auf. Da sind viele Einzelspieler, sehr, sehr gute Einzelspieler, aber ich glaube, das Kollektiv passt in der Form nicht zusammen. Und dann kann man das natürlich so runterbrechen, wenn Haaland weg ist, ist dahinter nichts, aber du hast dann trotzdem noch die Dreierreihe, was war es, Reus, Malen und Hazard. So, das ist normalerweise für Bundesliga-Verhältnis gegen Leverkusen eigentlich sollte eigentlich noch gut genug sein, aber wenn du das als Kollektiv, wenn du nicht als Kollektiv auftrittst, ja, dann fällst du halt so auseinander.
Ich meine, ihr habt jetzt dazu eigentlich auch schon alles gesagt. Ich kann das ja alles nur unterstreichen.
Aber bestätigst du denn auch, dass einfach manche Spieler, es muss doch auf gewissen Positionen beim BVB muss doch jetzt zur nächsten Saison auf jeden Fall mal ein klarer Umbruch kommen, oder? Ich meine, vielleicht war es für Mats Hummels sogar auch nichts gegen seine Qualitäten, um Gottes Willen, aber dass er bei dem Spiel vielleicht nicht gespielt hat, war vielleicht auch gar nicht mal so schlecht, weil er ist ja auch, weiß Gott, nicht der Schnellste, ne? Ob er jetzt hinten der Abwehr mehr Sicherheit gegeben hätte, sei jetzt mal dahingestellt. Aber was ein Akanji oder gerade ein Zagadou da hinten abgeliefert haben, das war ja vogelwild. Die wussten ja teilweise gar nicht, wo sie hinlaufen sollen.
Es ist ja halt einfach auch so, dass ich ein Stück weit ja auch, wie gesagt, ein bisschen das Ganze auch ab oder angedeutet hat, glaube ich auch, bis oder im November, Dezember war es ja auch noch so, dass die engen Spiele dann letztendlich zugunsten von Dortmund letztendlich ausgegangen sind in Form von knappen Siegen. Dann hat man ja auch schon gemerkt, dass es wohl nicht so hundertprozentig stimmt, bringt die Mannschaft das auf den Platz, was der Trainer ihr vorgibt. Es ist ja alles nichts Neues. Und letztendlich endet das halt leider Gottes aus Dortmunder Sicht im Moment immer mit einem Paukenschlag, also sei es im Pokal oder jetzt eben auch am Wochenende wieder. Und es tut halt dann doppelt und dreifach weh, weil du jedes Mal, wenn du das Gefühl hast, du bist jetzt wieder nah dran, du bist in Schlagdistanz, dann kommt der Nächste. Fels, der auf dich zurollt und dich dann im Zweifel auch überrollt. Das ist halt das Bittere an der ganzen Sache. Und für mich halt eben auch ein Stück weit in Frage zu stellen, sind halt eben auch die Führungsspieler beim BVB, die halt für mich jetzt am Wochenende eben auch wieder eben nicht die Rolle übernommen haben, die sie eigentlich übernehmen sollten, in Form von Marco Reus beispielsweise.
Ja, jetzt haben wir uns schon so hochgepusht. Lass uns mal ins Spiel gehen. Nach 11 Minuten, da geht es dann schon los, das Debakel für den BVB. Zagadou bekommt den Ball zurückgespielt, steht im 16er und versucht dann aus unerklärlichen Gründen...
Was versucht er da?
was versucht er da? Richtig, genau. Versucht gegen vier Leverkusener vor ihm und versucht da ins 1-gegen-1 Duell zu gehen. Und,
ja, und er wollte ja, glaube ich, sogar noch einen halbhohen Ball irgendwo hinspielen, oder?
Ja, hätte er das mal lieber gemacht, ne? Da hätte er wahrscheinlich nicht so viel mit angerichtet wie mit der Aktion, die er dann macht. Und dann verliert er den Ball, spielt und ja, es war ein komplettes Geschenk von Zagadou. Leverkusen macht sich wahrscheinlich jetzt immer noch kaputt. Und wer war es? Schick kommt an den Ball. Schuss und dann ganz kurios auch Akanji bekommt den Ball dann plötzlich wieder irgendwie gegen das Bein, gegen die Brust, wie auch immer und ein Eigentor. Ja, und das 1:1 kommt Dortmund dann zurück nach einem Brandfreistoß. keine Mauer von Leverkusen gestellt, kommt aus dem Halbfeld von der rechten Seite reingeschlagen. Ja, wer war es da, der da hochgeht bei den Dortmundern? Ich weiß gar nicht, wer es war. Meunier war es, glaube ich, der zwischen Schick und noch im Leverkusener Spieler irgendwie so halb hoch springt und Leverkusen haut sich das Ding dann auch irgendwie selber rein, abgefälscht. Ja, und das 2:1 durch Florian Würzsören war ein astreiner Konter, den sich der BVB dann eingehandelt hat. Da war dieses schnelle Umschaltspiel der Leverkusener. War ja dann ein Ballverlust der Dortmunder. Und dann ging es über vier Stationen, über Bakker, Diabil, der den Ball auf Höhe der Mittellinie rechts rauslegt, zu Bellarabi. Und der nimmt, glaube ich, weiß gar nicht, wer rechts, links außen bei Dortmund war, einige Meter ab und schiebt den Ball dann in die Mitte zu Flo Wirtz. Und das war eiskalt gemacht, Fabi, oder?
So. Also ich war ehrlicherweise auch ein bisschen erstaunt, wie eiskalt Wirtz tatsächlich vor der Kiste war. Also den dann... Also ich glaube, es war bei weitem nicht so einfach, wie es im Zweifel ausgesehen hat, aber die Art und Weise, wie er den dann versenkt, links unten ins Eck, boah, Respekt, Hut ab.
Ja, ja. Und kurz Zeit später, in der 26. Minute, fängt Dortmund sich den nächsten Konter auch wieder über die linke Seite, Diaby auf und davon, ist nur von der Hut noch zu bremsen mit einem Foulspiel kurz vorm 16er. Ja, und dann hat Leverkusen anscheinend einen neuen Freistoßschützen für sich gefunden. Robert Andrich haut da den Ball zum 3:1 unhaltbar für Kobel ins Netz. Bei der Mauer, Sören, gab es einen Spieler, der, glaube ich, nicht mit hochgesprungen ist, mit Thorgan Hazard. Sah zumindest so aus, ob er da vielleicht mal seine Rübe hätte reinhalten können, oder?
Wäre auch eine gute... Nein, ich bin auch hier. Ich bin auch hier.
Ist eingeschlafen.
Ich habe euch so gern zugehört. Ich war sprachlos, muss ich sagen. Nein, aber wäre Hazard hochgesprungen, dann wäre der Freistoß vielleicht nicht reingegangen, man weiß es nicht. Aber ich glaube, Robert Andrich, unterschätzter Transfer, glaube ich, im Sommer von Leverkusen, der ist ein sehr, sehr wichtiger Spieler.
Ja, spielt fast jedes Spiel, ne? In der Zentralen, jetzt mit Demi bei ihrem Platz gewesen. Die beiden haben das wirklich stark gemacht an dem Spieltag. Ich glaube, Andrich auch mit Diaby einer der besten Spieler bei Leverkusen, was die Kickernote angeht. Ja. Zweite Halbzeit eigentlich fast das gleiche Bild. Die Dortmunder waren, glaube ich, wurden einmal gefährlich durch einen Distanzschuss von Julian Brandt, der aber ja gefährlich aussah, aber nicht jetzt wirklich Grill so gefordert hat. Ja, und wenn Jonathan Tah dann sogar noch trifft, ich war, glaube ich, sein siebtes Bundesliga-Tor, alle sieben nach dem Standard. Ja, aber auch da die Ecke ziemlich komisch verteidigt. Kobel verschätzt sich da bei der Ecke von dem hier bei. Wer war es dann? Schick bringt den Ball wieder Richtung 5-Meter-Raum, wo dann Zagadou den Ball auch wieder nicht richtig geklärt bekommt. Und Jonathan Tada so Richtung mit Fallen und Halbseitfallzieher haut er den Ball dann auch unhaltbar in die Maschen. Auch ein richtig klasse Tor zur 4:1 der Leverkusener. Und ja, dann ging es einfach weiter. Ne? Nächster Ballgewinn wieder durch Andrich. Ballverlust war durch Bellingham. Und dann auch wieder das gleiche Spiel. Konter über die Außen. Alario schickt da Frimpong. Und der legt den Ball dann auch richtig schön quer zu Diaby rüber. Und da, Fabi, muss ich dich mal fragen als Verteidiger. Ich glaube, Marius Wolf war es, der in der Mitte mitläuft bei Diaby. Du siehst, Diaby hat gar keine andere Chance, als den Ball irgendwie, Frimpong hat keine andere Möglichkeit, den Ball quer zu spielen zu Diaby. Diesen Ball, den er da spielt, den kann ich doch ohne Probleme verhindern, indem ich durchlaufe, oder?
Absolut.
Marius Wolf bleibt da stehen, lässt den Ball quasi an sich vorbeirollen und Diaby braucht nur den Fuß hinhalten. Also beim besten Willen, selbst mit einer Grätsche hätte er den Ball da ja locker noch unterbinden können, den Pass. Also Diaby.
Ja.
Oder sehe ich das falsch? Also, das war mein erster Gedanke, wo ich den Ball, wo er den gespielt hat, Frimpong, wo ich gesagt habe, da ist ohne Probleme zu verteidigen. Also, und das ist das die Sache mit dieser Einstellungssache, ne? Ob ich es dann nicht will oder einfach nicht kann, diesen einen Meter mehr zu laufen, selbst wenn ich. Nee, also habe ich kein Verständnis für. Ob jetzt 4:1 oder 5:1, das ist ja auch eine Einstellungssache, ne? Das war ja schon eine Demütigung und das 5:2 hinterher durch Tigges. War ja dann nur noch ein bisschen Schadensbegrenzung. Unterm Strich steht eine desolate Dortmunder Niederlage und Leverkusen hat sich das wahrscheinlich auch deutlich schwerer vorgestellt. Aber unterm Strich, Leverkusen bestätigt die wirklich starke Form, treffen vorne, wie sie wollen. Fabi, du hast wahrscheinlich deine Hausaufgaben gemacht. Leverkusen letztes Jahr am Ende nach 34 Spieltagen hatten sie 53 geschossene Tore auf dem Konto und jetzt nach 21 Spieltagen schon 54. Da scheint es auch zu laufen in der Offensive.
Was soll ich jetzt da drauf sagen?
Läuft.
Dem scheint so.
Ja. Also ich glaube, die Leverkusener Mannschaft, vielleicht bleiben sie jetzt mal dran, aber das Traurige ist einfach, es sind immer noch 5 Punkte Rückstand auf dem BVB. Ne? Also trotz dieser...
Ja, aber man kann auch sagen, das Gute an der Sache ist, dass es mittlerweile auch 5 Punkte auf einem Nicht-Champions-League-Platz sind. Also das muss man ja auch mal unterstreichen und das war ja genau das, was ich eigentlich auch ja vor 2 Wochen eigentlich auch schon erwähnt habe, dass ich es einfach wichtig finde, dass sie auch die Form jetzt bestätigen. Dann kam der Sieg gegen Augsburg und jetzt eben das Ausrufezeichen gegen Dortmund. War einfach aus Leverkusener Sicht einfach auch mal wichtig, so ein Spiel in der Art und Weise zu gewinnen und jetzt eben auch weiterzumachen. Und wir hatten es ja gerade, ich glaube, nächste Woche spielen die Leverkusener
gegen Stuttgart
zu Hause. Also je nachdem, wenn man im Moment die Ergebnisse der Verfolger auf den Plätzen 4 bis 8, 9, teilweise vielleicht sogar bis Platz 10 Mainz nimmt, dann ist es ein weiterer Spieltag, wo du eigentlich zu Hause gegen so eine Mannschaft 3 Punkte einfahren musst und im Zweifel als wieder großer Gewinner des Spieltags auch davon gehst und dann eben dir einfach auch ein Polster anspießt. Und ich kann es nochmal sagen, ich habe es vor der Saison gesagt, für mich ganz, ganz wichtig, dass so eine Mannschaft wie Leverkusen einfach auch mal wieder in der Champions League mit dabei ist.
Das auf alle Fälle, das würde unseren Freund Carsten mit Sicherheit sehr freuen, das zu hören aus seinem Munde. Sören, kommendes Wochenende, BVB bei Union Berlin. Wird auch kein einfaches Spiel werden, gehe ich mal von aus.
Ja, auch Union muss, glaube ich, langsam wieder mal ein bisschen punkten. Der Auftritt gegen Augsburg war ja auch nicht so gut, aber ich kann mir schon die Interviews nach dem Spiel vorstellen, wenn Dortmund gewinnt, dann heißt es wieder, wir haben doch Mentalität gezeigt und haben eine Reaktion gezeigt, also da bin ich mal gespannt, wie das Spiel ausgehen wird.
Wahrscheinlich dann auch noch ohne Erling Haaland, der noch ein paar Wochen ausfallen wird. Ja, und dann haben wir den Spieltag soweit durch. Waren wir ein paar interessante Ergebnisse mit dabei. Bevor wir das komplett vergessen heute Abend, möchte Fabio uns wahrscheinlich noch irgendwas sagen oder mit auf den Weg geben?
Ja, der Gewinner des Spieltags.
Ja, und das ist wirklich für mich schwierig, da einen jetzt am Wochenende rauszupicken.
Wirklich?
Ja, also Leverkusen wäre jetzt zu einfach. Ich würde nehmen... Nee, Wolfsburg kann ich nicht nehmen. Nee, auch nicht. So, dann mach du mal den Anfang.
Ja, also bei mir geht's schnell. Für mich waren es die Zuschauer, die endlich wieder ins Stadion durften. Ich glaube, das hat uns alle gefreut, wieder Fußballspiele zu sehen, wo auch ein bisschen Stimmung dabei war.
Also ich werde am 34. Spieltag mal so eine Top-Liste von Sörens Gewinner des Spieltags. Wir hatten Corona, wir hatten die Zuschauer jetzt. Das sind teilweise unglaubliche Sachen dabei. Dabei ist es so einfach, diesen Spieltag den Gewinner des Spieltags auszumachen. Ganz klar, sogar meines Erachtens 2, nämlich zum einen Bayer Leverkusen, weil alle Verfolger letztendlich, ausgenommen die Kölner, die ein bisschen aufgeschlossen haben, aber alle Verfolger um die Champions-League-Plätze Punkte gelassen haben und gleichzeitig muss man es einfach auch sagen, wenn du im Topspiel dich 3-2 durchsetzt und den Vorsprung auf 9 Punkten ausbaust, dann muss es auch zwangsläufig irgendwo Bayern München sein, auch wenn ich es nicht gerne sage, wenn es um den Gewinner des Spieltags geht. Ja, komm, aber es ist immer zu langweilig und abgedroschen ist, wenn es Bayern München ist, aber wie gesagt, dann, wenn ich mich für einen entscheiden müsste, dann nehme ich heute Bayer Leverkusen, weil sie eben jetzt auch ein 5-Punkte-Polster haben.
Okay. Ja, komm, dann nehme ich mal was ganz Wildes. Dann nehme ich den FSV Mainz 05. Die Mainzer, die mit dem 2-0-Sieg zu Hause jetzt insgesamt 8 Punkte auf den Relegationsplatz Vorsprung haben, mit altbewährten Mainzer Tugenden ihre Spiele zu Hause gewinnen, mit Einsatz, mit einer stabilen Defensive hinten drin. Nicht immer schön anzuschauen, aber effektiv. Und das ist der Fußball, den die Mainzer auch die letzten Jahre immer ausgezeichnet hat. Die holen weiterhin ihre Punkte und werden sich diese Saison um Gottes Willen gar keine Sorgen mehr machen müssen um den Abstieg. So, eine Empfehlung, was das Fernsehprogramm für heute Abend angeht, bin ich heute Abend raus. Da habe ich nichts für euch. Interessant vielleicht noch ganz kurz, Wechsel Zakaria von Gladbach am Wochenende Saisondebüt gehabt, auch sofort getroffen, guter Einstand. Ansonsten, Fabi?
Ja, vielleicht können wir noch einmal kurz den Wechsel von Niklas Süle mit reinnehmen.
Ah ja, stimmt, der ploppt ja heute auf, gut, dass wir am Montag aufnehmen. Sören, deine ersten Eindrücke davon?
Ja, ich weiß nicht, also natürlich, Nationalspieler kann man definitiv verpflichten, ob es jetzt wirklich der Spieler ist, der Dortmund Titel beschert, mag ich mal zu bezweifeln.
Fabi, du hast ja heute in unserer Gruppe schon, warst ja schon kreativ. Lass du mal davon.
Also hören. Ich versuch's erstmal aus Dortmunder Sicht. Ich glaube, aus Dortmunder Sicht ist es, glaube ich, wirklich ein Transfer, auf den sich vor allem auch die Fans freuen, auch glaube ich, ein Stück weit aufgrund der emotionalen Ebene, weil man es eben schafft, dem größten Konkurrent, der eigentlich in den letzten Jahren, wann war das letzte Mal, dass einer aus Dortmund nach München gewechselt ist? 2014? Nee, Hummels war noch dazwischen.
Hummels und Götze.
Also Götze 13, Lewandowski 14, Hummels müsste 17 ungefähr gewesen sein. Aber auf jeden Fall ein paar Jahre ist ja da eigentlich nichts mehr passiert. Aber ich glaube, emotional hat man jetzt in Dortmund oder viele Dortmunder Fans eben auch so das Gefühl, man konnte mal wirklich einen richtig guten Spieler, den Bayern abluchsen, dann auch noch ablösefrei. Die Wahrheit ist, dass es ein guter Innenverteidiger ist, der definitiv dem BVB guttun wird. Auf der anderen Seite glaube ich auch, dass es dem Bayern möglich sein wird, ihn zu ersetzen, adäquat zu ersetzen, auch in der Qualität. Es tut natürlich auch ein Stück weit weh, einen Spieler ablösefrei dann auch noch an Dortmund zu verlieren. Klar, das ist die eine Sache. Was, glaube ich, für mich einfach die Frage schlechthin wäre, letztendlich, wie sich dieses Konstrukt letztendlich aufgebaut hat, um ihm sozusagen dazu zu bewegen, nach Dortmund zu gehen. Ich kann es mir nicht erklären. Vielleicht ist einer von euch schlauer.
Also ich war auch total überrascht, vor allem, weil man ja die letzten Wochen ja wirklich stark davon ausgehen konnte und man, egal wo man es hat es gelesen, Ausland, Ausland, Ausland und dass es jetzt der BVB wird. Da dann zum BVB geht und in der Bundesliga bleibt, finde ich gut, dass kein anderes Team aus der Bundesliga in Frage kommt, stand eigentlich auch klar, sei es Leverkusen, Leipzig, ja. Die sind, glaube ich, überall gut besetzt, was die Defensive angeht. Dass beim BVB in den letzten Wochen oder allgemein in den letzten Jahren gerade in der Defensive der Schuh drückt, sind wir uns, glaube ich, auch alle einig. Und das mit Mats Hummels, glaube ich, so der einzige Gescheite und eventuell Akanji, wenn er mal ein gutes Spiel abliefert, mit dabei ist, die hinten drin spielen können, ist, glaube ich, Niklas Süle auf die nächsten Jahre. Ich habe heute noch mal das Alter nachgeguckt, ist ja auch in 26 Jahre und auch schon so lange dabei. Vier-Jahres-Vertrag, soll 12 Millionen bekommen. Denke ich, auf jeden Fall eine ganz, ganz gute Verstärkung. Aber da muss der BVB trotzdem, glaube ich, noch einen weiteren zumindest in dieser Schublade rausgraben und holen. Sei es Schlotterbeck aus Freiburg oder wie auch immer, um hinten den Laden mal wieder richtig dicht zu machen.
Und, ja, aber die Frage ist jetzt, geh mal mehr auf Niklas Süle ein. Was bewegt dich von einem absoluten Top 3, Top 4, Top 5 Club, mit dem du jedes Jahr sozusagen wirklich um die großen Dinger spielen kannst, zu einem Verein zu gehen, der wahrscheinlich schwer damit zu kämpfen hat, dass er irgendwo auf irgendeine Art und Weise da in den nächsten Jahren letztendlich irgendwas blechern lässt.
Ja, Hauptgrund war ja wohl, dass er sich in München nicht wertgeschätzt hat wurde und dass ihm wohl die Gespräche mit Zorc und wer auch noch alles da in Dortmund ist und gerade mit Marco Rose wohl ziemlich überzeugt haben, ihm das Gefühl gegeben haben, dass sie um ihn herum was aufbauen wollen. Und vielleicht klappt das da wirklich in Dortmund. Vielleicht ist das so ein, sei es Rückschritt, kann man jetzt sehen, wie man will, aber vielleicht...
Aber ich weiß nicht, wie ihr das seht. Findet ihr das nicht auch ein Stück weit vollkommen daneben? Auch wer gestern den Doppelpass gesehen hat, dass man ja immer von Süle-Seite letztendlich über Wertschätzung spricht und gleichzeitig auch dann dem FC Bayern schon vorwurfsvoll letztendlich die Schuld an dem ablösefreien Abgang gibt. wenn ich mich frage, dass er eigentlich ein Spieler, der 2018, was ja öffentlich geworden ist, auch nichts Sehnlicher sich gewünscht hatte, als letztendlich irgendwo wegzukommen vom FC Bayern. Gleichzeitig kam dann 2019, war es, glaube ich, ein Kreuzbandriss hinzu. Ja, dass du dann halt einfach auch mal die Entwicklung von dem Spieler abwartest, der zum zweiten Mal einen Kreuzbandriss hatte, wie er sich wieder entwickelt. Dann kamen Fitnessrückstände, wo ihn letztendlich der Mann, der in ganz Fußball-Deutschland heilig gesprochen worden ist, nämlich Hansi Flick, eben mal darauf reagiert hat und ihn auch mal 2-3 Wochen aus dem Spielbetrieb genommen hat, um ihm eben auch zu zeigen, hey, du musst wieder auf Top-Level zu kommen. Und jetzt dann in der Situation zu sein, er hat den Trainer, der ihn seit 10 Jahren kennt, der ihm mehr oder weniger blind vertraut. Er hat einen absoluten Stammplatz bei Julian Nagelsmann. Er spielt in der Mannschaft, die jedes Jahr an den Start geht, um die Champions League zu spielen. Ich kann es gar nicht nachvollziehen. Also ich finde nichts Schlüssiges an dem Wechsel aus Süle-Sicht. Auf der anderen Seite muss man so anscheinend einfach respektieren und froh sein, dass er in der Bundesliga bleibt. Ja.
Alles in allem, Sören, kann man, glaube ich, aber Niklas Süle soweit keinen Vorwurf machen. Die Spiele, die er für den FC Bayern gespielt hat, waren alle soweit immer in Ordnung vom Einsatz her und so?
Ja, klar, aber ich glaube, was die Frage, die Bayern sich mal stellt, gibt es ein Update zu Niklas Süle? Und ich glaube, dass im Sommer sicherlich einiges möglich sein wird, was die Innenverteidigerposition betrifft. Und wenn, deshalb glaube ich, tut es Bayern jetzt nicht unbedingt weh, wenn er jetzt weg ist, sondern ich glaube schon, dass im Sommer da eine deutliche Verbesserung auf jeden Fall möglich ist. Und ich glaube auch, dass sie kommen wird, also dass sie einen sehr, sehr guten Innenverteidiger verpflichten werden.
Ja, ich meine, wenn Barcelona noch Dani Alves mit 38 zurückholt, kann Bayern bestimmt mal von Juve, Bonucci oder sowas mit fast 40 mal eintüten oder so. Ja, lassen wir uns mal überraschen, was auf dem Transfermarkt dann zum Sommer hin beim FC Bayern dann geholt wird oder ob was geholt wird. Ich meine, Niasu läuft ja da auch noch rum, den ziehen wir ja auch schon seit 3 Jahren mit durch. Da kam ja auch noch kein nächster Entwicklungsschritt. Ja, lassen wir uns mal überraschen. Ja, ansonsten heute ein bisschen länger gemacht, hatten ja auch einiges zu bereden. Und dann hören wir uns dann bitte am nächsten Sonntag wieder.
Ja.
Dann können wir uns vor dem Super Bowl dann alle noch mal ein bisschen über den Spieltag auslassen und am nächsten Tag dann ein bisschen uns ausruhen.
Okay? Absolut, so machen wir es.
Alles klar. Dann einen schönen Abend euch noch. Schönen Rest der Woche.
Ebenfalls. Ciao, Jungs.
Bis dann.
Ciao. Ciao.
Das war an 5.15.30 Uhr euer Fußball-Podcast mit Tobi, Fabi und Sören. Bis zum nächsten Mal.